Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Özlem Topçu, Journalistin im Ressort Politik bei der Wochenzeitung Die Zeit. Einen schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie sind zugeschaltet aus Hamburg, nicht hier bei mir im Studio. Es dürfte klar sein, warum. Corona hat dieser Reise einen Strich durch die Rechnung gemacht. Insofern kann ich jetzt leider nicht direkt sehen, worauf ich sonst immer achte in diesen Zeiten, wenn die Gäste ins Studio kommen, nämlich was für eine Maske sie aufhaben. Was haben Sie für eine heute?
Ich habe heute eine graue Maske mit weißen Sternen dabei. Also ich habe mittlerweile auch so eine, wahrscheinlich wie wir alle oder die meisten von uns, so unterschiedliche, also eine Kollektion.
Ja.
Und man muss sich das ja schön machen irgendwie, ne?
Genau, das ist ein ganz interessantes neues Accessoire geworden, ne? Manche nutzen das mehr, andere weniger. Ich muss gestehen, ich bin heute ohne Maske aus dem Haus gegangen. Bin Fahrrad gefahren, das geht dann noch, und bin dann mit Schal hier ins Funkhaus geschlichen und habe mir dann jetzt so eine dieser nicht so schönen Einwegmasken genommen. Die sind so ein bisschen charakterlos, finde ich immer, aber gut, ging nicht anders heute. Sie ahnen möglicherweise
Sie können
schon,
ja was ja? draufmalen. Sie können ja was draufmalen oder draufmalen lassen von Ihren Kollegen.
Wissen Sie was, das machen wir, und das findet sich nachher später auf Twitter. Kann ich schon mal allen versprechen, die mir da folgen oder Ihnen, vielleicht können Sie es teilen, dann sehen das schon mal mehr. Frau Topçu, ich komme darauf auch so ein bisschen, weil ich heute Zeitung gelesen habe und Armin Laschet war wohl ein bisschen zu lässig bei dieser Maskenfrage. Kleiner Aufreger heute, so ein Flug, den er wohl weitgehend mit Maske nur am Ohr absolviert hat. Darüber sprechen wir auch so ein bisschen unter dieser Frage Denunziantentum, ob das wieder sozusagen Konjunktur erfährt. Aber zunächst nehmen wir uns Zeit für viele Fragen, die sich nach den neuen Anschlägen in Frankreich stellen. Ich freue mich auf diese eine Stunde Radio mit Ihnen, 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, zu Gast heute bei uns Özlem Topçu, Redakteurin bei der Zeit, Buchautorin zum Beispiel des Buches Wir neuen Deutschen, gemeinsam geschrieben mit zwei Kolleginnen, die wie Sie aus einer Einwandererfamilie stammen. Wir schauen gemeinsam auf die Themen und Debatten dieses Tages, und wenn man heute auf die Schlagzeilen schaut, dominiert da ein Thema, der Terror in Frankreich. Gestern hat ein islamistischer Attentäter in Nizza 3 Menschen ermordet in einer Kirche. Özlem Topçu, die Taz, die Tageszeitung, die hat heute einen relativ einfachen Satz auf der Titelseite. Es hört nicht auf. Und da steckt ja in gewisser Weise so eine Ratlosigkeit drin, die ich auch bei mir selbst spüre. Wie geht es Ihnen?
Mir geht es ehrlich gesagt genauso. Also ich habe gestern natürlich auch, wahrscheinlich wie Sie und wie alle unsere Kollegen, den ganzen Tag das verfolgt und konsumiert und auch auf Twitter geschaut. Und ich sah da so einen Tweet auch von einem deutschen Muslim, der sagte, ich kann nicht mehr atmen. Ja, und man steht davor, und jetzt gehen natürlich zu Recht die notwendigen Debatten weiter. Aber ich denke, so einen Moment wäre ich jetzt auch ganz gerne bei den Opfern und bei dieser Vorstellung, einen Menschen so zu attackieren und zu verletzen und zu töten in einem Augenblick in einer Kirche, in einem Gotteshaus, ja, wo man eigentlich im Gebet ist und wahrscheinlich so verletzlich ist wie nur in seltenen Situationen im Leben. Ja, man geht dahin für die innere Einkehr, also für gläubige Menschen ist das ein sehr intimer Moment, ein wichtiger Moment, und dann kommt so ein Terrorist, ein Mörder und tötet und verletzt, und ja, das ist einfach Ratlosigkeit und Angst und Wut.
Sie haben gesagt, die notwendigen Debatten gehen ja jetzt los, und auch diese Frage, wie muss man auf diesen Terror reagieren? Es gibt ja so eine Grundhaltung, die wahrscheinlich so ausdrückt, jetzt erst recht. Das war ja auch der Impuls von Emmanuel Macron nach dem schrecklichen Mord an dem Lehrer, an Samuel Paty, vor einigen Tagen. Und er hat jetzt auch in Nizza, als er dann dorthin gereist ist, auch wieder in einer ähnlichen Form reagiert. Ich spiele das gerade mal ein.
Ich möchte unsere absolute Entschlossenheit zum Ausdruck bringen. Und wir werden auch weitere Maßnahmen ergreifen, um unsere Bürger zu schützen und eine Antwort auf die Bedrohung zu geben. Das ist eine Botschaft der absoluten Unnachgiebigkeit, die ich heute verkünden möchte.
Also diese absolute Unnachgiebigkeit. Er hat ja letztendlich, wir sprechen später noch mehr über ihn, aber auch dadurch in gewisser Weise den Konflikt mit dem türkischen Präsidenten ausgelöst.
Ja, also ich glaube, keiner will in seiner Haut stecken. Es ist eine unglaublich schwierige Situation jetzt für Macron. Er muss eine Antwort haben. Er muss Unnachgiebigkeit zeigen. Das ist sowohl der Sache als solche geschuldet, natürlich. Aber es ist auch der Situation im Land, in der Innenpolitik, denke ich, auch geschuldet. Frankreich steht unter einem enormen Stress, unter Druck und wird angegriffen, na klar. Deswegen muss er diese Härte zeigen. Aber es ist sehr, sehr schwer, diese Balance zu finden zwischen der richtigen Ansprache nach so schrecklichen Taten, nach Terrorangriffen. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Das heißt ja, dass in den letzten Jahren mehr als 250 Franzosen dem Terror zum Opfer gefallen sind. Also man muss als Staatsoberhaupt eine Antwort darauf, an die richtige Ansprache finden, die auch zu dem Land passt, zwischen nötiger Härte und sozusagen die eigenen Muslime irgendwie auch mit ins Boot holen oder ansprechen.
Ja, genau das schwingt ja ganz häufig mit bei der Diskussion, die wir auch jetzt hierzulande haben. Diese Frage, wann ist es Kritik und Kritik am Islamismus oder Verurteilen des Islamismus und wo beginnt Islamophobie, also wo eine ganze Glaubensgemeinschaft unter einen Generalverdacht gestellt wird. Es gibt da jetzt verschiedene Stimmen, zwei stellvertretend will ich mal nennen, zwei, die nicht verdächtig sind, übermäßig rechtslastig zu sein in ihrem Denken. Der stellvertretende SPD-Chef Kevin Kühnert, der sagt, die Linke sollte ihr unangenehm auffälliges Schweigen zum Islamismus beenden, und der Publizist Sascha Lobo, der sagt, die Linke habe es versäumt, eine nicht-rassistische Islamismuskritik zu entwickeln. Haben die beiden da einen Punkt?
Ich finde das auf jeden Fall sehr wichtig anzusprechen und auch einzufordern. Ich würde pauschal, mir ist das zu pauschal, glaube ich. Ich denke da auch seit paar Tagen drüber nach. Ich habe das diese Äußerung natürlich auch gehört und Sascha Lobos Stück wahrgenommen. Also ich glaube, es gibt diese Auseinandersetzung durchaus, auch bei Leuten, Stimmen, die sich vielleicht links verorten würden. Ich frage mich, ob die immer so gehört werden.
Und warum werden die nicht gehört? Haben Sie eine Vermutung?
Ich glaube, weil andere Stimmen lauter sind. Also Islamkritik, in Anführungsstrichen Religionskritik, die Islamdebatte wird ja mehrheitlich woanders geführt, oder es sind Stimmen lauter, die vielleicht eher rechts von der Mitte sich verorten. Natürlich darf man diesen Platz auch nicht einfach so hergeben, ne? Also von daher finde ich diesen Aufruf auch richtig.
Aber genau, wenn ich da gerade einhaken darf, Frau Topschel, genau das war eben auch mein Gedanke. Und das ist auch eine Argumentation, die man immer wieder häufig hört, wenn diese Gesellschaft oder diese Diskussion nicht aus der Mitte der Gesellschaft geführt wird oder vielleicht sogar eher von progressiven Kräften, dass sie dann eben brach liegt und von anderen geführt wird. Ich musste auch gerade ganz aktuell an die Autorin Monika Maron denken, die ja Schwierigkeiten auch bekommen hat mit ihrem Verlag, weil sie sich immer wieder jetzt auch kritisch geäußert hat zum politischen Islam, wie sie immer wieder betont, und dabei ja irgendwie in die Situation gekommen ist, dass sie da in diesem Impuls offenbar nur noch Freunde findet, in einem rechten bis hin zu rechtsextremen Umfeld. Und das ist natürlich eigentlich schade für die Debatte.
Ja gut, also auf der Fall von Monika Maron, die ihre Texte in einem Verlag veröffentlichen will, der sich Exil nennt, wo hier in unserer Geschichte Menschen in den Exil gedrängt wurden, die hier ihres Lebens nicht mehr sicher waren, die eine Nähe zu Rechtsextremen wie Kubitschek und so weiter haben. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte, glaube ich. Aber ich finde, also wie gesagt, der Aufruf zu sagen, wir müssen auch links von der Mitte muss diese Debatte geführt werden, aber vor allem, wo sie geführt werden muss, ist unter Muslimen selbst. Ob die sich jetzt links oder rechts oder als Spaghetti-Monster irgendwie definieren, diese Debatte, alles, was von außen kommt, kann nie so wertvoll sein wie innerhalb der Gläubigen selbst, wie innerhalb der Community selbst. Und da fällt mir zum Beispiel ein, wo ich auch mich freuen würde, wenn diese Stimmen stärker würden, häufiger vorkommen würden, wie zum Beispiel von Murat Kaiman, der diese Woche bei uns auf Zeit Online einen Text, einen ganz hervorragenden, intellektuell ganz anregenden Text geschrieben hat, der die Überschrift hatte, es hat auch was mit uns Muslimen zu tun. Und der genau darüber sprach, wie die Verdrängung innerhalb der zum Beispiel der islamischen Dachverbände in Deutschland funktioniert, warum immer wieder die gleichen rituellen, banalen Dinge gesagt werden nach so einem Terrorangriff und womit man natürlich auch allen anderen, die diese Debatte so führen, als würde man die Muslime irgendwann wieder loswerden können. Ja, warum man denen damit auch den Platz dann gibt und sich beleidigt zurückzieht mit der Ansage, der Islam bedeutet Frieden. Ja, aber es hilft ja nichts. Also, und der Murat Kaiman hat genau diesen schmerzhaften Punkt als gläubiger Muslim angesprochen und hat gesagt, es gibt, jede Religion hat Gewaltpotenzial in sich und Friedenspotenzial in sich. Deswegen nützt es nichts, einfach immer sich auf die Punkte zu beziehen, die einem was nützen und alle anderen schwierigen Punkte so einfach zu verdrängen und so zu tun, als hätte es nichts mit einem zu tun.
Özlem Topçu sagt das im Deutschlandfunk Kultur und wir werden dazu noch ein paar weitere Worte verlieren, gerade auch mit dem Blick auf Deutschland, auch möglicherweise mit dem Vergleich, was in Frankreich los ist, was hier anders ist. Darüber sprechen wir. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Ja, was ist los in Frankreich? Warum immer wieder diese Eskalation, diese tödliche Eskalation, Terror mit religiöser Begründung? Wie groß sind die Gefahren, dass das auch hier in Deutschland sich irgendwann mal so zuspitzen könnte? Dass diese Frage nicht ganz abwegig ist, erkennt man allein daran, dass sich die Justizministerin, dass sich Christine Lambrecht dazu beraten und auch später äußern wird. Weiter zugeschaltet aus Hamburg ist Özlem Topçu, Politikredakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Topçu, Sie haben auch gerade ja schon darüber gesprochen, was Sie sich eigentlich wünschen, auch für Diskussionen und Debatten, die wir hierzulande führen. Würden Sie denn sagen, wir müssen da ein Gespräch führen und wenn ja, was ist das für ein Gespräch? Ist es ein Gespräch über den Islam oder ist es ein Gespräch über Islamismus?
Naja, wahrscheinlich beides, ne? Also es wäre ein Gespräch, ein gesellschaftliches Gespräch, eine Debatte nicht nur über die gläubigen Muslime, sondern mit ihnen im besten Falle. Natürlich braucht es dann auch eine Bereitschaft von Seiten der Gläubigen, sich auch darauf einzulassen.
Sehen Sie diese Bereitschaft?
Ich sehe sie, ja. Also ich hatte ja gerade schon von einem Beispiel gesprochen, eines Gläubigen, einer öffentlichen Figur, die er mal war, der Autor dieses Textes. Es hat was mit uns Muslimen zu tun. Und solche Stimmen gibt es und sie werden auch mehr. Und das Interessante daran ist, es sind nicht säkulare Muslime, sondern die sich vielleicht durchaus als konservative Muslime bezeichnen würden, die ihren Glauben auch leben und ihn nicht nur an Feiertagen rausholen oder wie man das jetzt halt auch von vielen säkularen Christen sagt man gar nicht mehr, ne? Aber halt so ja, Leute, die dann einfach nur Weihnachten in die Kirche gehen. So.
Obwohl das ist ein interessanter Gedanke, wenn ich gerade einhaken darf bei den säkularen Christen. Wahrscheinlich zähle ich selber zu denen als Mitglied der protestantischen Kirche. Aber wo, wenn man sich so fragt, wann funktionieren sozusagen das Verhältnis von Staat und Religion und Glauben, habe ich ganz häufig den Eindruck, die Erfahrung der meisten westeuropäischen Gesellschaften ist, dass je weniger der Glaube eine Rolle spielt, desto weniger Konflikte spielen sich ab. Und da, um das mal von der Slippery Slope des Islam wegzuholen, wir sehen ja gerade in Polen, was für eine massive politische Auswirkung der Einfluss der katholischen Kirche dadurch hat. Also deswegen diese Gleichung, weniger Religiosität in nicht aufklärerischem Sinne gelebt, erleichtert sozusagen das Zusammenleben.
Ja, also ich, also man, es ist vor allem jetzt in Deutschland, glaube ich, kann man sich diese Auseinandersetzung nicht mehr so richtig vorstellen oder man hat sie vielleicht verlernt oder so. Deswegen überträgt man das vielleicht auch auf so andere Länder, also zum Beispiel USA, ja, also man vergisst immer, wie tief religiös die USA sind und wie so evangelikale Gemeinden so ticken. Also wenn ich mir das ansehe und höre, was die so machen, wie da gepredigt wird, da denke ich, das ist ja wie bei den Islamisten, ja, also von der Werbe oder von der Intensität oder dieses buchstabengetreue Ausleben der Religion. Das ist in Deutschland, mitten in Europa, nicht mehr so ganz, also es ist verlernt worden, scheint mir. Aber das Religiöse aus dem Gesellschaftlichen rauskatapultiert worden ist, wie zum Beispiel in Frankreich, heißt ja auch nicht, dass es dadurch friedlicher wird oder so. Mhm. Also in Frankreich sieht man ja sehr oft, wie das sozusagen so total heftig jetzt wieder zurückkommt, obwohl es, also das Religiöse, ne, in Form der Muslime, obwohl es da einen Laizismus gibt. Also man muss sich wieder mit diesen Fragen auseinandersetzen.
Also die klare Trennung von Staat und Kirche, genau.
Genau. Ja. Man muss sich durch die Einwanderung oder durch die Kolonialgeschichte wieder damit auseinandersetzen. Also nicht mit der katholischen Kirche, also klar, da gibt es auch die Auseinandersetzung, aber so die Schwierigkeiten, die der Laizismus bringt, kommen mit den Muslimen sozusagen wieder auf den Tisch. Ne? Mhm.
Interessant ist ja auch sozusagen im Ansatz in Frankreich, auch möglicherweise im Vergleich zu Deutschland, die Frage, die sich an diesen beiden Begriffen der Assimilation und Integration bewegt. Man merkt jetzt natürlich auch gerade bei dieser Debatte um die Meinungsfreiheit, da ist ganz klar die Erwartung in diesem konkreten Streit um Karikaturen, das ist möglich, es muss möglich sein, es darf niemals eingeschränkt werden, dass dieser Teil der Meinungsfreiheit nicht stattfindet. Ist das etwas, wo Sie sagen würden, ja, da muss man so eine klare Linie ziehen oder sorgt die eher für neue Eskalationen?
Sie meinen jetzt, ob man eine Grenze ziehen sollte, ob solche Karikaturen okay sind oder
lieber nicht? Genau, und dass sie auch, weil es gab ja verschiedene Stimmen, wir haben das auch hier in Deutschland von Kultur diskutiert, wo dann auch Menschen natürlich auch immer mit dem Hinweis darauf, dass nichts eine Tat rechtfertigt, aber dann zum Beispiel die Frage stellen, muss man denn unbedingt diese Karikaturen zeigen? Muss man das zum Gegenstand vom Unterricht machen? Und eine andere Schule, und ich gebe zu, ich stehe der näher, die sagt, aus diesem universalistischen Menschenrechtsimpuls heraus, ja, es muss sein, auch wenn es möglicherweise wehtut.
Ja, also ich finde, den Streit sollte man auf jeden Fall führen. Ich als Individuum, als Bürgerin, kann ja trotzdem sagen, ich finde das hässlich, ich finde das platt, ich finde, was Charlie Hebdo macht, eindimensional, es ist nicht mein Geschmack. Aber ich würde immer dafür einstehen, und das kann man ja sagen, ja, ich würde immer dafür einstehen, sollen sie es auf jedes Gebäude in ihrem Land projizieren. So, aber trotzdem kann ich als Individuum sagen, ich finde das geschmacklos. Diese Haltung muss doch möglich sein. Glaube ich, unterscheidbar. Es kann einen innerlich zerreißen, aber als Demokrat, als Mensch, der in Europa lebt, sollte man diese Unterscheidung hinkriegen, finde ich.
Das sagt Özlem Topçu im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sprechen gleich nochmal, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Recep Tayyip Erdogan, der auch jüngst karikiert wurde in Charlie Hebdo, über seine Rolle, die Rolle der türkischen Regierung in diesem Streit. Wir müssen noch ein paar Worte zu Recep Tayyip Erdogan verlieren, dem türkischen Präsidenten, fürchte ich, Özlem Topçu, Redakteurin bei der Zeit. Und das ist er an dieser Stelle auch erwähnt, Autorin des Buches Türkei, das Land, seine Bürger und die Sehnsucht nach Freiheit. Ja, und mit Herrn Erdogan haben Sie sich ja auch für die Zeit immer wieder beschäftigt. Sie waren einige Monate in dem Land für intensivere Recherchen im Jahr 2015, richtig?
Richtig, ja.
Und ja, ein Mann, der jetzt natürlich eine sehr zentrale Rolle spielt, zumindest wenn man sich so die öffentlichen Äußerungen anguckt in dieser Eskalation. Ja, das ist jetzt fast schon so eine politische Politikerfrage, aber ich stelle sie trotzdem mal, wie viel Verantwortung trägt Erdogan für das, was wir jetzt sehen an dieser Eskalation?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ist der Täter verantwortlich für seine Tat. Das ist immer erstmal so das Prinzip. Das Zweite, was ich dazu sagen würde, ist, natürlich hat man als Politiker und vor allem als einer, der immer vorwiegend das Rederecht in seinem Land hat, eine Verantwortung. Ich gehöre zu denjenigen, die daran glauben, dass Worte bewirken, dass Worte ein Klima schaffen können. Ein Klima, das friedlich ist oder ein Klima, das giftig ist. Das gilt für Leute, für Politiker rechts der Mitte oder an den rechten Rändern, genauso wie es für einen türkischen Staatspräsidenten gehört.
Mhm. Ich habe jetzt gerade von Ihrem Kollegen in der Zeit oder Zeit Online einen Kommentar gelesen von Michael Thumann jetzt zu dieser Situation und der analysiert das in diese Richtung. Erdogan brauche eigentlich diese Auseinandersetzung und zwar als wirklich auch als Kulturkampf mit Frankreich. Gehen Sie da mit?
Ja, also man muss dazu sagen, dass der türkische Staatspräsident immer erblüht, wenn er einen äußeren Feind oder Gegner hat oder Feind, Gegner. Je stärker er sich auf das Ausland bezieht, desto eher, glaube ich, sind die Probleme groß im Inneren. Und die Probleme sind im Inneren gerade sehr, sehr groß mit Corona, mit der wirtschaftlichen Situation, die gerade sehr, sehr heftig ist für die Menschen.
Und man kann sich in der Situation jetzt nicht mal mehr mit französischem Champagner trösten. Aber gut.
Nee, die trinkt er ja im Zweifelsfall eh nicht. Und wie die wenigsten Türken, die sich das nicht überhaupt gar nicht leisten können. Deswegen ist ja auch dieser Boykottaufruf ein sehr billiger. Noch hat das Renault-Werk in der Türkei nicht geschlossen. Die Hermes-Taschen der First Lady wurden auch noch nicht zurückgegeben. Also von daher, das ist auch auf einer außenpolitischen Ebene zu sehen. Die Türkei und Frankreich stehen auf sehr unterschiedlichen Seiten bei sehr vielen Konflikten im Moment. Das gilt für den Krieg in Libyen, genauso wie für den aktuellen Konflikt in Bergkarabach. Die Türken unterstützen Aserbaidschan. Die Franzosen stehen eher auf der Seite Armeniens. Es gibt ja eine sehr große armenische Community in Frankreich. Die beiden Länder sind sich auf dem im Konflikt um Aufteilung des Mittelmeers schon sehr gefährlich nahe gekommen mit ihren Kriegsschiffen. Also es gibt da sehr viele Ebenen dieser Auseinandersetzung. Und mir kommt es immer so vor, als wäre das so symbolisch für so ein, stünde das symbolisch für so ein, ja, für so eine Notwendigkeit, dass Europa irgendwie eine neue Politik für die Türkei finden muss, eine neue Haltung, eine neue. Ja.
Wie könnte die aussehen? Also ich meine, kann man die sich überhaupt vorstellen, solange dieser Recep Tayyip Erdogan in dieser zentralen Position noch ist? Oder muss man da eigentlich eher Post-Erdogan denken?
Warten Sie mal, ich hab da so einen Plan in meiner Hosentasche.
Das klang gerade so.
Ich arbeite noch dran. Ja. Also ich glaube, erstmal wäre es total wichtig, darüber nachzudenken, wie das eigentlich weiter vonstatten gehen soll mit der Annäherung der Türkei an Europa. Wie wird das eigentlich gesehen? Will man das eigentlich noch? Macht es Sinn? Also wirklich ganz, wie sagt man immer, vorurteilsfrei.
Ergebnisoffen
ohne
ist, glaube
Tabus,
ich, der politische Begriff.
Ergebnisoffen, ja. Genau. Gibt man sich da von beiden Seiten einer Illusion hin? Muss man da ganz neu denken? Ich habe die Lösung nicht,
aber,
nicht in der Tasche, leider.
Ja, ich frage mal nochmal Ergebnis, dann frage ich nochmal ergebnisoffen, auch mit Blick auf Erdogan und auf diesen Konflikt, über den wir sprechen, ausgelöst durch die Karikaturen und so weiter und so fort. Das wäre ja alles wunderbar und in gewisser Weise erleichternd, wenn wir das so personalisieren könnten und sagen, das ist Erdogan. Aber was würden Sie sagen, inwieweit spricht der da auch für viele, die gerade auch in dieser Positionierung denken, ja super, er steht für uns, er steht auch für den Glauben ein und dergleichen. Ist das, also trägt das, wird es getragen, was er tut?
Also von seiner Anhängerschaft auf jeden Fall, und da soll das, die Menge sollte man nicht unterschätzen. Also seine Partei, die regierende AKP, verliert an Zustimmung, Erdogan noch nicht. Und was Sie gerade vorhin sagten, soll man auf die Zeit nach Erdogan warten. Was die Aktivitäten im Mittelmeer zum Beispiel angeht, da ticken die Säkularen nicht viel anders.
Mhm.
Also von daher ist es nicht alles auf ihn zu beziehen. Es gibt ja auch noch andere Parteien in der Türkei, die sich nicht in vielen, aber nicht in allen Haltungen unterscheiden.
Özlem Topçu sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Ausgerechnet am Mittwoch, am Tag, als Angela Merkel und die 16 Länderchefs strenge neue Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen haben. Unter ihnen auch ein gewisser Armin Laschet, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident. Da fliegt dieser Armin Laschet zurück nach Köln und hat offenbar weite Teile des Fluges seine Maske nur am Ohr hängen. Das wissen wir dank der Bild-Zeitung und dank eines Mitfliegers, der das Ganze fotografiert hat. Özlem Topçu, in der Zeit haben Sie diese wunderbare Rubrik prominent ignoriert. Also Dinge, über die man eigentlich nichts sagen müsste, aber irgendwie sprechen doch alle drüber. Passt ganz gut rein, oder?
Ja, mal sehen, ob es das nächste Woche dahin schafft. Also die runterhängende Maske des Herrn Laschet.
Ja,
wäre ein guter Kandidat.
Ja, jetzt kann man sich über Armin Laschet empören. Die Bild-Zeitung macht das ein bisschen so dem Sinne nach, naja, offenbar nimmt er dann die Gefahr selber gar nicht so ernst, wie er es vermittelt. Das war der Reflex vieler auch im Internet. Der Reflex an unserer Redaktionskonferenz war aber ein anderer, nämlich über diese offenbar neue Freude am Denunzieren. Denn da war ja offenbar jemand erstens, der das dokumentiert hat und zweitens dann eben auch eine Zeitung, die das dann auch noch breit ausbreitet. Frau Topçu, wo würden Sie sich verorten bei diesen beiden Gefühlslagen?
Also ich kann es nicht so ganz verstehen, was ihn da geritten hat. Ich meine, er ist eine Person des öffentlichen Interesses. Und ja, wenn man so mag, haben Politiker ja vielleicht auch eine, vor allem als Landesvater, irgendwie so eine Vorbildfunktion. Wir haben jetzt gerade irgendwie 18.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Da wäre es schon ganz gut, mit so einem guten Beispiel voranzugehen und da diszipliniert zu sein. Deswegen wundert mich das Denunziantentum. Würde ich jetzt das, ja, ich meine, das ist keine Ahnung, wie auch Leute ticken, die dann im Flieger daneben sitzen und den dann fotografieren und es der Bild-Zeitung schicken, weiß ich nicht. Aber es gibt schon so eine legitime, also in dieser wirklich heftigen Situation, in der wir sind, schon einen legitimen Anspruch der Mehrheit, die sich an alle Regeln hält und alles tut, schon Anspruch zu sagen, das soll auch durchgesetzt werden und Maskenmuffel sollen auch dann bestraft werden. Ich weiß nicht, ob das dann so sein muss, dass man dann irgendeine Hotline anruft und sagt, mein Nachbar trägt aber nie seine Maske, wenn er seinen Müll runterträgt oder so. Da ist mir immer ein bisschen mulmig bei dem Gedanken, aber ich finde den Anspruch zumindest legitim.
Also man muss auch der journalistischen Vollständigkeit halber dazu sagen, die Staatskanzlei NRW hat reagiert, hat gesagt, nein, das sei gar nicht so gewesen, nur zum Essen habe er sie abgenommen. Mhm. Und gleichzeitig hat dann aber dieser Bildleser dann gesagt, nein, es war anders. Also da steht jetzt in gewisser Weise Aussage gegen Aussage unterfüttert mit einem Foto. Der Interessante ist, hier hat das heute im Newsroom irgendwie ausgelöst, ganz viele einzelne Geschichten, die verschiedene Kolleginnen und Kollegen erlebt haben. Eine Kollegin ist jetzt hier mit am Tisch, nämlich Ramona Westhof. Die hat nicht nur selbst erlebt, aber vor allem auch recherchiert, weil wir uns gefragt haben, gibt es denn da eigentlich irgendwie auch mal belastbare Zahlen, wie häufig jetzt wirklich die Leute zum Hörer greifen beim Ordnungsamt oder bei der Polizei anrufen?
Genau, das ist schon mal ein gutes Stichwort. Wir haben natürlich geguckt, wo das offiziell gemeldet wird, ne? Also nicht, wo Leute jetzt heimlich Fotos machen. Und das ist ein bisschen schwierig, weil das von den Ordnungsämtern und Polizeien gar nicht so genau erfasst wird. Da wird oft nicht unterschieden zwischen Anzeigen von Privatpersonen und Anzeigen, die passieren, weil zum Beispiel das Ordnungsamt selbst durch den Park läuft und Gruppen auflöst oder Kneipen schließen muss. Ich habe mit ein paar Polizeien und Ordnungsämtern telefoniert. Es gibt auf jeden Fall Anzeigen. Vor allem werden sowas wie Partys gemeldet, was ja auch in Nicht-Corona-Zeiten passiert. Halt so laute Sachen, die sehr auffällig sind. Also der Nachbar, der irgendwie ohne Maske im Supermarkt ist, das passiert dann irgendwie eher selten, dass das gemeldet wird. Es gibt aus der Zeit der letzten Einschränkungen ein paar sehr konkrete Zahlen, die zumindest eine Größenordnung vermuten lassen, was jetzt vielleicht auf uns zukommt ab Montag, ab nächster Woche. Die Polizei München hat da an einem Wochenende im April fast 200 sozusagen Hinweise bekommen. Initiativhinweise gegen Verstöße gegen die Corona-Regeln.
Schönes Wort, Initiativhinweise.
Ja. Okay. Und die Stadt Essen hat zum Beispiel jetzt ein eigenes Online-Formular, wo man diese Verstöße melden kann, was nicht unumstritten ist. Da wird in vielen Pressestimmen von Denunziantentum gesprochen. Und was ja vielleicht irgendwie auch ganz interessant ist bei der Sache, und da ist die Motivation vielleicht ähnlich wie bei Leuten, die Politiker im Flugzeug fotografieren, warum macht man das eigentlich? Warum meldet man solche Verstöße? Und da hat der Kriminologe und Soziologe Raphael Bär in der Zeit der letzten Einschränkungen schon was ganz gut zusammengefasst bei den Kollegen von Deutschlandfunk Nova.
Nun, es gibt unterschiedliche Motive dazu. Eins ist die eigene Angst, dass etwas passiert und dass es Abweichler gibt von der guten Ordnung. Das zweite könnte sein, dass auch eigene Wünsche nach Abweichung selbst unterdrückt werden. Es gibt auch diesen Moment der Rechthaberei. Und letztens und wichtigstes Moment ist, es ist auch ein Teilhabe an der Macht des Staates.
Interessant. Oh. Raphael Bär, der Kriminologe. Frau Topcho, da müssen Sie lachen. Teilhabe an der Macht des Staates.
Ja, sich einmal mächtig fühlen. Ja, ich habe da ein ganz ungutes Gefühl. Also das hat wieder so ein... Wie nannten Sie gerade dieses, wie hieß dieses Wort? Initiativ?
Initiativhinweis, ne?
Ja, das... Ich bin da ganz unsicher, muss ich sagen. Also wie gesagt, ich sehe den Anspruch. Ich finde auch die breite Akzeptanz, die man ja immer noch hat bei uns, ne, für die ganzen Maßnahmen, darf auch nicht gefährdet werden, weil sich eine Minderheit nicht an die Regeln hält und auch sozusagen straffrei und sanktionsfrei das so machen kann. Aber auf der anderen Seite, ich möchte auch nicht, dass unsere Polizei jetzt ständig damit zu tun hat, irgendwelche Online-Formulare auszuwerten, wo jeder Kleinscheiß, Entschuldigung, zugetragen wird.
Slim Dobchu, vielen Dank bis hierhin. Ramona Westo, vielen Dank für diese Recherchen. Ja, mal gucken. Ich habe mich ja vor allem bei diesem zweiten Typ erwischt gefühlt. Also der eigentlich selbst am liebsten die Regeln brechen würde und deswegen dann sich ärgert, wenn andere das tun. Aber gut, das habe ich ja jetzt nur, das habe ich noch bei offenem Mikrofon gesagt. Okay, machen wir mal Musik. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sortieren die Themen dieses Tages. Eine interessante Kehrtwende haben wir noch auf der Agenda hier im Gespräch mit Özlem Topçu, Redakteurin bei der Zeit, zugeschaltet aus Hamburg. Die Kehrtwende kommt von Horst Seehofer. Der ist Minister nicht nur für Inneres und die Heimat, sondern, das ist ein bisschen weniger bekannt, auch fürs Bauen. Der CSU-Mann hat sich lange gesträubt gegen einen Wunsch der SPD, dass nämlich die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in angespannten Wohnungsmärkten künftig genehmigt werden muss. Lange gesträubt, jetzt gebeugt, es steht drin im Gesetzentwurf. Frau Topçu, Sie sind natürlich keine Wohnungsbauexpertin, genauso wenig wie ich, aber was ich interessant finde doch, und das passt auch ein bisschen auch natürlich zur gesamten Corona-Thematik, wir erleben gerade wirklich ganz massiv auch die Rückkehr des Staates, also dass man auch daran glaubt, dass man Märkte steuern kann.
Ja, also ich wohne ja, mir sagten Sie ja selber, auch in einer größeren Stadt, und in Berlin werden Sie das ja auch kennen. Diese ganzen Schlangen vor den bei Besichtigungen von Wohnungen an den Wochenenden. Warum diese Steuerung erwünscht ist, kann ich auch nachvollziehen, muss ich sagen. Also in Hamburg haben wir auch recht viel dann und wann Leerstand und viele Leute, die einfach Wohnungen brauchen. Da würde man sich wünschen, wenn mehr Wohnraum da wäre, den man sich auch leisten kann, wenn man jetzt nicht unbedingt ja, außerhalb Hamburgs wohnen möchte und jeden Tag zur Arbeit pendeln will. Also den Anspruch auch der Sozialdemokraten, da kann ich schon nachvollziehen. Auch wenn es jetzt nicht so ist, dass die Mieter sind immer die Opfer und die Eigentümer sind immer die Bösen. So einfach ist es dann, glaube ich, auch nicht.
Özlem Topçu sagt, dass Politikredakteurin der Wochenzeitung Die Zeit, unsere Zeit ist jetzt hier vorbei, Frau Topçu. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Zuschaltung aus Hamburg und für Ihre Zeit heute.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.